Hi Aliens, welcome back to Toshi's World, eine Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. So, jetzt habe ich mich fast zwei Wochen lang nicht hören lassen, deswegen heute mal eine leicht längere Ausgabe des Podcastes. Wir gehen mal in eine düstere Zeit unserer Vergangenheit. Und damit einher möchte ich euch eigentlich unsere Anthologie vorstellen, die Emsland-Lager. Seit kurzem, ich glaube seit einer Woche, ist sie jetzt quasi überall erhältlich und bestellbar. Mithilfe unseres Herausgebers Johannes Meyers haben wir 6 Autoren eine tolle, tiefgehende, emotionale Geschichtensammlung zusammengestellt. Ja, die Emsland-Lager in Esterwegen thematisiert. Wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, in den ganz frühen Anfängen der Konzentrationslager entstanden im Emsland ganze 3 dieser Gefangenenlager, die eigentlich dazu gemacht wurden, das schwierige Moorland urbar zu machen und das für die Landwirtschaft gängig zu machen. So der ursprüngliche Plan, und im Laufe des Zweiten Weltkriegs quasi wurde dann doch alles anders und die schlimmen Gräueltaten und Vergehen, die dort begangen wurden, ja, geraten langsam immer mehr doch in Vergessenheit, und genau da wollten wir gegenarbeiten. Deswegen ist unser Untertitel auch unsere Stimmen gegen das Vergessen. Weil nachdem wir letztes Jahr den Workshop in der Gedenkstätte uns angeschaut haben und gemacht haben, waren wir doch alle sehr betroffen. Was da alles Schlimmes abgegangen ist, was alles unter den Tisch gekehrt wurde, und ja, dass man darüber kaum etwas mitkriegt, wenn man nicht gerade dort vor Ort ist. Und wir haben jetzt nur gerade dieses 75. Jubiläum. Jubiläum, das klingt eigentlich immer positiv, ist es jetzt nur nicht. Und daraufhin wollten wir unbedingt dieses Buch eben zu diesem Jubiläum herausbringen. Ja, das Buch ist in mehrere Stationen aufgeteilt. Es ist quasi so angelegt, dass man das Buch in der Gedenkstätte selber mit hineinnehmen kann. Und an den verschiedenen Stationen, wie zum Beispiel dem Wachturm, der nördlichen Baracke, dem Kloster, dementsprechende Texte lesen kann, um sich noch tiefer an die Materie einzudenken. Ich meine, die Gedenkstätte selber ist schon sehr beeindruckend. Wenn man dort ist, ist es ein unglaublicher Ort des Friedens und der Stille. Man kriegt das Gefühl, ganz schnell herunterzukommen. Nach außen hin, dort, wo das Konzentrationslager war, ist jetzt eine große Gartenanlage. Und die einzelnen Bereiche werden quasi durch Pflanzen angedeutet. Also dort, wo eine Baracke stand, stehen jetzt Bäume mit der Anzahl der Menschen, die dort untergebracht waren, nämlich meistens 100. Dementsprechend stehen an der Stelle 100 Bäume. Da, wo Zäune waren, sind quasi nur auf dem Boden Metallschienen angebracht. Also es wird alles nur angedeutet, und trotzdem hat man direkt das Kopfkino, man hat sofort Bilder im Kopf, man ist sofort in der Thematik drin, und das ist sehr beeindruckend und erschreckend und macht einen traurig und betroffen. Ja, dementsprechend war es uns auch ganz wichtig, das schriftlich festzuhalten. Und als Autor kann man noch mal ganz anders arbeiten. Sorry, ich brauche noch einen Schluck Kaffee zwischendurch. Ihr kennt das ja. Denn wir waren nicht darauf angewiesen, nur mit Sachtexten zu arbeiten. Wir haben in unserem Buch eben auch Gedichte drin. Wir haben Kurzgeschichten drin. Wir haben uns mit den Liedern, die dort entstanden sind, beschäftigt. Und weil wir sehr verschiedene Autoren waren, konnten wir sogar vier verschiedene Sprachen nutzen. Also es ist nicht nur Deutsch, also Hochdeutsch, es ist Platt drin, zwei Varianten des Niederländischen und gibt damit einfach eine unglaubliche Bandbreite. Das heißt, für jeden ist eine Möglichkeit dabei, einen Zugang zu finden zu diesem schweren Thema. Ja, warum haben wir uns überhaupt jetzt so mit beschäftigt und warum wollen wir nicht vergessen? Da sind wir nämlich gar nicht mehr unbedingt in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. Gibt zurzeit immer noch so viel Leid und Missstände auf unserer Welt, die wir leider zurzeit wegen Corona gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm haben, weil die Medienwelt dominiert wird von diesem blöden Virus. Aber die sind trotzdem da, die sind nicht weg. Und wir haben so ein bisschen verlernt hinzuschauen, habe ich manchmal das Gefühl. Geschweige denn, dass sich irgendwer berufen fühlt, dagegen anzugehen. Sei es jetzt die Unruhen und Terroraktionen in Libyen, was in Belarus abgeht. El Salvador ist weiterhin in Vergessenheit, das sage ich schon seit Jahren, dass man da was machen müsste. Vom Kreml spreche ich lieber gar nicht und von Trump sowieso nicht. Selbst Kim Jong-un ist ein bisschen in Vergessenheit gerade in seinem Korea, Nordkorea. Ja, und wir bibbern uns jetzt dann alle quasi nur von diesem kleinen Virus, der uns beschäftigt und unseren Alltag schwierig macht. Aber das sind noch viele andere Sachen und wir dürfen immer nicht vergessen, so lange ist es eben nicht her. Ich habe es ja schon zweimal gesagt, es sind nur 75 Jahre. Und ja, wir dürfen halt nicht wieder anfangen, das auch in anderen Ländern zuzulassen und zu sagen, oh, das betrifft uns jetzt nicht mehr. Und in anderen Ländern ist das okay. Nein, es ist nicht okay und es wird niemals okay sein, Leute in ein Lager zu stecken und sie zu foltern und sie hungern zu lassen, leiden zu lassen, weil man meint, dass sie anders sind, dass sie die falschen Ansichten haben. Ja, dass sie gegen eine Regierung arbeiten, die eventuell sowieso, ich schreibe das eventuell, die sowieso nicht das macht, was für das Volk das Richtige wäre. Und das kann einfach nicht sein. Ein Seufzer muss an dieser Stelle, glaube ich, sein. Ich werde jetzt gleich mal ein, zwei Texte aus der Anthologie vorlesen. Natürlich erstmal nur meine, weil möchte den anderen nicht die Chance geben. Vielleicht machen wir mal eine Runde am Podcast, wo wir mal zusammenkommen. Das wäre auch nochmal eine coole Geschichte, wo jeder erzählen kann, wie es so ist. Kann ich mal eine Runde geben heute, wie da das Interesse wäre. Und dann habe ich noch ein paar mehr Punkte auf dem Plan heute. Also starten wir ins nächste Level. So, ich hatte ja gerade gesagt, dass ich ein paar Texte vorlesen will, die in dem Buch gelandet sind von mir. Also ich habe zum Beispiel auch sowohl Gedichte als auch Geschichten geschrieben. Und ich fange mal direkt mit dem Gedicht an, das ich als letztes geschrieben habe zu dem Buch. Also das letztes drin gelandet ist und trotzdem das erste ist, der erste Text ist von mir. Und da geht es halt direkt um das Ankommen im Lager. Ja, also quasi die Sicht, die Gedankenwelt so ein bisschen des Tores. Der Blick vom Tor quasi auf die Gefangenen, die noch draußen stehen. Und das Gedicht heißt Das Tor zur Hölle. Ich bin das Erste, was du siehst. Halte dich nur nicht für besonders. Ich habe schon viele deinesgleichen gesehen. Ich bin die Schwelle, der du nie wieder entfliehst. Mir ist egal, wer du früher gewesen bist. Unaussprechliche Dinge werden dir hier geschehen. Ich bin das Schicksal, das dein Ende beschließt. Hier bist du nur noch eine Nummer. Niemand wird sich hier nach deiner Leiche umdrehen. Ich bin der Anfang, der dir den Tag vermiest. Wie ein Vertrauter bleibe ich immer sichtbar. Mich kannst du nicht umgehen. Willkommen in Esterwegen. Ich bin das Tor zur Hölle. Ja, kann man schon mal direkt auf sich wirken lassen. Das war jetzt einfach letztendlich ein ganz klassisches Gedicht. Tatsächlich habe ich mir auch die Form der Sonette vorgenommen für dieses Buch. Wem das Prinzip des Sonetts kein Begriff ist, kann ich kurz erläutern. Es sind 4 Strophen, 4 Quartette, 3 Terzette. Es gibt ein festes Reimschema. Ich muss kurz überlegen. ABBA, ABBA, AAB, AAB. Und jede Zeile hat 11 Silben. Das hat irgendwann mal festgelegt. Es ist aus dem 16. Jahrhundert, kommt aus Italien. Und eignet sich einfach ganz gut dafür. Das klingt erstmal sehr festgelegt. Wenn ich es gleich vorlese, werdet ihr merken, wie flüssig das Ganze ist. Kann ich also nur empfehlen, wer sich mal mit Gedichten beschäftigen will, mit einem relativ festen Schema. Und Sonette ganz, ganz toll. Bei diesem Gedicht geht es um die Baracke 11. Die Baracke 11 war eine der berühmt-berüchtigsten in Esterwegen, weil dort Leute häufig in Einzelhaft kamen und wurden dort nochmal extra heftig schlecht behandelt. Ja, es war nicht gut, wenn man in Baracke 11 landete, weil die Leute kamen meist gebrochen wieder heraus. Eine kleine Okay, ich fange nochmal vorne an. Das Gedicht heißt Baracke 11. Eine kleine Holzpritsche im kleinen Raum. Der Zorn der Wachen bringt diese Einzelhaft. Ohne Decken über Wochen hingerafft, ergibst du dich diesem einsamen Albtraum. Behandelt wie der letzte Abschaum, bereits erschöpft raubt es dir die letzte Kraft. Misshandlungen rauben dir den Lebenssaft. Der Gedanke an Freiheit bleibt dir dann kaum. Die Lageordnung will man nicht mehr brechen. Jetzt weißt du ja, wie die Wachen sich rächen. Nicht auffallen und in der Mitte bleiben. Dann lieber unermüdlich ins Moor stechen. Nie wieder von dieser Baracke sprechen. Diese Qualen lassen sich kaum beschreiben. Ja, es war gar nicht immer so einfach, diese Texte zusammenzuschreiben, weil man ja so relativ dicht an dem Thema war. Und ja, man fühlte halt so mit den Gefangenen, mit den Wärtern. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht jeder dieser Wärter sadistisch war oder gerne die Leute malträtiert hat. Viele haben sich ja einfach gezwungen gefühlt, damit zu machen. Vielleicht einfach, um aus ihr eigenes Leben zu schützen. Und genau das habe ich auch zum Thema gemacht, um natürlich auch meine typisch LGBTQ-Plus Themen reinzubringen. Und habe natürlich mir einen Wächter erdacht, tatsächlich, der Tim heißt. Und ja, Tim ist schwul, aber um sich selber zu retten, hat er sich dazu entschlossen, ja, sich auf die Wächterseite zu stellen und seine eigene Orientierung zu unterdrücken, in der Hoffnung, diese schwere Zeit eben zu überstehen. Und aus Tims Alltag habe ich eine kleine Kurzgeschichte gemacht. Die lese ich jetzt auch noch vor und dann geht's weiter in die nächsten Themenbereiche. Tim beobachtete jeden von Leonards Schritten. Die leicht hüpfende Gangart und die Bewegungen seiner Schulterblätter, wenn er die schwere Schubkarre anhob. Die Schwielen, die sich allmählich an dessen ursprünglich zarten Händen bildeten, die vorher nie schwer arbeiten mussten. Der schwermütige Blick, den er ihm mit seinen tiefgrünen Augen mit den feinen karamellfarbenen Sprenkeln entgegenwarf und wie der Herbstregen aus dem sonst leicht gewellten blonden Haar einen Mob gekräuselter Locken zauberte. Tim registrierte jede Stimmungsschwankung, jedes Aufflackern von Hoffnung, wo es keine gab, und es kam vor, dass er sich wünschte, alles ändern zu können. Die miesen Schikanen der anderen Wachen, das schlechte Essen, die ewige Müdigkeit, der sich wie der Nebel im Moor auf die Gemüter der Häftlinge übertrug. Doch all das lag nicht in Tims Macht. Er führte nur Befehle aus, hatte zu gehorchen, und ihm drohten selbst harte Strafen, wenn er seine gegebenen Order nicht ausführte. Tim zog jeden Morgen seine Uniform an, rief zum Appell, machte nach außen hin den Eindruck, Teil des Systems zu sein, lachte, wenn jemand vor Schwäche in den Schlamm fiel, feuerte die Insassen beim Ersterwegener Sport an, zögerte nicht, wenn es darum ging, die 25 Schläge mit dem Ochsenzähmer zu verteilen. Er pflegte sein Image, um ja nicht aufzufallen, damit niemand merkte, wie seine Gedanken in andere Richtungen drifteten, damit niemand merkte, wie seine Gefühle in der Nacht in ihm hochkochten, sich in fiebrige Albträume verwandelten, die ihn heimsuchten, sobald er die Augen schloss, sich in seine Seele gebrannt und ein schwarzes Loch hinterlassen hatten, welches vor sich hin schwelte und mit jedem weiteren Tag größer wurde. Sein Herz drohte zu verkümmern. Nur ein Mann konnte dies verhindern. Tat dies unwissentlich mit diesem kleinen Lächeln, bei dem winzige Grübchen entstanden. Die leichten Fältchen, die sich dabei um den dichten Wimpernkranz legten. Und in Tims Ohren erklang die sanfte, sonore Stimme, die Leonard immer wieder benutzte. Was gab es noch zu erzählen? In dieser Welt, in der jeder Tag dem anderen glich, in dem der Alltag derartig erdrückend zu sein schien, dass einem die Emsländer Luft wegblieb. Eine Kakophonie der Eintönigkeit, kein Entkommen, keine Änderung in Sicht. Eine Zukunft, dessen Morgen sich niemand wünschte. Auch Tim wünschte sich ein Ende herbei. Er war es leid, Leonard in der Ferne leiden sehen zu müssen. Ohne die kleinste Möglichkeit, ihm nahe sein zu können, ihm das Elend ein wenig leichter zu machen. Mit einer Berührung, einer Umarmung, einem Kuss. Eine Wache verließ seinen Posten nur, wenn ein Vorgesetzter den Befehl dazu gab. So stand er täglich da, verdammt zuzusehen, zu beobachten, darauf zu achten, dass das Moor abgetragen wurde. Tim war ein Teil von Esterwegen und war es gleichzeitig nicht. Wie ein Wolf im Schafspelz, umhüllt in einer Rolle, die er gezwungen war zu spielen, um nicht selbst auf der anderen Seite zu landen. Zum eigenen Schutz. Das eigene Leben stand nämlich auf dem Spiel. Ein Spiel, dessen Regeln er nicht festgelegt hatte. Er wurde nicht gefragt, ob er Teil dieses Systems sein wollte. Ein System, dessen zerstörerisches Ziel nicht greifbar zu sein schien. Oder war es das doch? Gut, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Einblick gefunden, wie wir uns mit den Texten beschäftigt haben, mit der Thematik, welche Möglichkeiten man hatte, sich damit zu beschäftigen. Also wir haben 4 Monate gebraucht, um die Texte zusammenzutragen und dann dank Corona fast nochmal den gleichen Zeitraum, um das Ganze so ein Buch zu machen, einfach weil wir uns dann nicht treffen konnten und weil man das Ganze nur online machen musste, dann. Das war nicht ganz so einfach. Und wir sind jetzt doch sehr froh, dass wir es geschafft haben. Und haben jetzt auch schon die ersten Überlegungen gemacht, was wir noch so machen können. Weil auch die Resonanz bisher ganz gut ist und die Leute interessiert sind an dem Buch und an den Inhalten. Und da könnte durchaus in dieser Sechser-Kombination noch einiges mehr entstehen. Also könnt ihr mal gespannt sein, was da noch so kommt. Gut, dann gehen wir in den nächsten Bereich über. So, was gibt's sonst noch Neues? Ich habe zurzeit meinen ersten Lektorenjob an Land gezogen und werde jetzt im Podcast auch die Möglichkeit nutzen, über die Fehler zu berichten, die man bei einem Manuskript machen kann, die mir im Laufe des Lektorierens auffallen, um euch davon zu erzählen, damit ihr diese Fehler eventuell im Vorfeld schon vermeiden könnt. Ja, ich helfe einer ganz tollen, süßen Autorin dabei, ihr Manuskript in die richtige Form zu bringen. Ich werde jetzt gar keinen Namen nennen, aber vielleicht einfach mal zu berichten. Ja, sie hat das Buch schon vor einer längeren Zeitraum geschrieben, hat es mehrfach überarbeitet und sie hat es auch schon mal einem Verlag unterbreitet, die das abgelehnt haben tatsächlich. Da war sie natürlich auch sehr traurig und war auch enttäuscht, weil natürlich nicht erzählt wurde, warum es abgelehnt wurde. Ne? Das machen die nämlich normalerweise nicht. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, lass mich nur einmal reingucken. Vielleicht kann ich dir dann sagen, was alles nicht so funktioniert oder was fehlt und so weiter. Und habe durch mich da reingelesen, habe das Manuskript gelesen und war dann irgendwie schon verwundert, weil das Manuskript und die Story ist wirklich toll. Nur an der Form muss gearbeitet werden. So, und das mache ich jetzt. Was sind mir für Fehler begegnet? Ich fange einfach mal grob an zu brainstormen. Ich werde wahrscheinlich in naher Zukunft dann einfach nochmal das Ganze gebündelter und strukturierter aufbröseln. Aber mal so die groben Fehler, die mir jetzt in den Kopf fallen und die ihr damit schon mal ganz, ganz easy vermeiden könnt. Gebt einer Person feste Namen im Vorfeld. Es kann nicht sein, dass die Person als Kröger mit Nachnamen vorgestellt wird und drei Kapitel später heißt sie Lohmann. Da gibt es dann bei dem Leser sehr, sehr viele Fragezeichen. Warum, wieso überhaupt? Es sei denn, man begründet am Nebensatz, warum es dazu kam. Passiert dieser Nebensatz nicht, lässt man einen irritierten Leser zurück, der eventuell das Buch zuklappt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Insgesamt kann ich Storyboards nur empfehlen, für Charaktere zu erstellen. Ne? Macht euch nicht nur Gedanken zu dem Namen, sondern wie die Person aussuchen soll. Wer mich kennt, weiß, ich suche mir super gerne Models heraus. Gar nicht, um in meinen Geschichten immer nur perfekt schöne Menschen zu haben. Nein, ich suche mir meist Models raus, weil es bei denen online fertige Storyboards gibt mit verschiedenen Fotos, frontal, im Profil, von der Seite, in verschiedenen Looks. Das heißt, man hat schon ganz viele Fotos von dieser Person mit Mimiken, Gestiken, wo man schon ganz, ganz viel rausnehmen kann für so einen Charakter, den man erschaffen kann. Wo man dann den Namen dazu schreibt, das Alter, gerne sogar vielleicht das Sternzeichen und so weiter, um sich dadurch noch mehr Charaktereigenschaften zuzulegen. Um das dann mit einfließen zu lassen, weil ich hatte bei ihr jetzt auch bei einer der Protagonisten das Problem, dass ich irgendwie nach 15 Kapiteln gefragt habe, so, wie sieht er eigentlich aus? So, also man hatte irgendwie ein Bild von ihm, durch seine Aktion, die er macht, nur es wurde kein einziges Mal beschrieben, wie der halbwegs aussieht. So, und als mir erzählt hat, wie er aussieht, fiel ich an einen Wolken, weil den hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Also da auch ganz vorsichtig sein. Macht euch im Vorfeld immer ein paar mehr Gedanken und dann fallt ihr hinten nicht auf die Nase und habt umso viel mehr Arbeit. Dann, wenn ihr mit geschichtlichen Themen arbeitet, sie macht zum Beispiel auch, sie hat immer wieder Rückblenden drin in die Vergangenheit, achtet darauf, dass ihr dann auch geschichtlich korrekt arbeitet. Macht euch die Mühe, zu recherchieren, ob das sein kann. Wenn ihr zum Beispiel eine bestimmte Krankheit in das Kapitel mit einbaut, seid euch sicher, dass es diese Krankheit zu diesem Jahrzehnt oder zu diesem Jahrhundert auch wirklich gab. Wenn nicht, weglassen. Andere Sachen nehmen. Umschreiben. Umschreiben, umschreiben. Ganz wichtig. Weil auch das wird wahrscheinlich irgendein Leser bemerken und euch das um die Ohren hauen. Und das ist blöd. Jo, wenn ihr Lieder, auch ganz wichtiges Thema, Lieder, Songtext und so weiter mit in eure Texte mit einbaut, macht das gerne. Ich finde das auch super, weil man hat das Lied sofort im Ohr, wenn das bekannt ist. Und ruft noch einen weiteren Sinn an, nämlich den musikalischen Sinn. Finde ich ganz super. Aber seid euch sicher, dass Titel und Interpret stimmen. Tut's das nicht, bricht euch der Leser nämlich auf die Knochen verbal. Und findet das gar nicht lustig, wenn ihr da Fehler macht. Gerade wenn er so ein Musiknerd ist wie ich. Ganz böser, böser Fehler. Wenn ihr mit Sprüchen oben drüber arbeitet, das ist gang und gäbe bei so manchem Buch, dass ihr das Kapitel mit einem Spruch einleitet, der schon einen kleinen Vorblick gibt, was im Kapitel passiert. Gebt auch immer da an, von wem das Zitat stammt. Weil sonst kriegt ihr Copyright-Probleme und dann, ja, da mache ich nochmal einen eigenen Podcast drüber, was dann alles passieren kann. Nee, immer schön den Urheber des Spruches mit angeben und dann seid ihr halbwegs safe. Ihr könnt dann später am Ende des Buches sogar noch irgendwie eine Quellenangabe machen, wo die Zitate herkommen, aus welchen Büchern und aus Texten und so weiter. Dann seid ihr damit schon mal safe. Ja. Was fällt mir sonst noch ein? Ja. Wenn ihr eine Szene habt, die das Potenzial hat, unglaublich viel Spannung aufzubauen, dann nutzt diese Spannung. Lasst die nicht verpuffen. Der Leser lechzt nach spannenden Elementen und genau die lässt ihn weitertreiben, um den Text weiterzulesen. Und wenn ihr dann auf einmal schreibt, verschwand rechtzeitig durch die Hintertür, puff, dann ist die Spannung quasi weg. Ne? Nichts, kann erwischt werden, was passiert dann und welche Konsequenzen? Nee, er schafft es rechtzeitig. Gut. Das ist ein bisschen, als wenn ihr dem Leser auf einen richtig schönen Teppich stellt und der bewundert den und findet ihn super und fühlt das Material und die Beschaffenheit und findet den toll flauschig und bewundert das Muster und dann geht ihr an den Rand und zieht den Teppich weg. Und puff, fällt der Leser auf die Nase und guckt euch böse an und schmollt und schmeißt das Buch weg. So, macht das nicht. Wenn ihr einen spannenden Element drin habt, nutzt den, erweitert den, macht da mehr draus. Aber lasst ihn bitte, 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 bitte nicht verpuffen. Vermeidet Perspektivwechsel. Ja, ihr könnt euch so ziemlich fast jedes Video von Anne Kabüne mal angucken, bei YouTube zum Beispiel. Da sagt sie das auch so ziemlich fast jedes Mal, zu Recht. Perspektivwechsel sind für den Leser auch sehr, sehr irritierend. Was meine ich damit? Wenn ein Kapitel anfängt, als Ich-Erzähler, aus der Sicht eines Protagonisten, dann muss auch das ganze Kapitel der Ich-Erzähler da sein. Und ihr könnt nicht einfach stumpf von einem Absatz zum nächsten zum autorialen Erzähler gehen, dann eine Passage erzählen und dann nach drei Seiten wieder zur Ich-Perspektive zurückkommen. Weil das rafft keiner. Und das macht doch gar keinen Sinn. Dann nutzt lieber die Ich-Perspektive und steigt in die Gedankenwelt und die Gefühlswelt des Protagonisten ein. Und was quält den? Was treibt den an? Was passiert mit dem? Wie entwickelt er sich? Das ist das, was der Leser wissen will und was den Leser weitertreibt zum Lesen. Wenn ihr dann sagt, dann passiert das, und dann passiert das, und dann passiert das, und dann passiert das, und dann passiert das vielleicht nicht, und dann passiert das, und dann passiert das. Boring. Das will keiner. Also entweder autorialer Erzähler und dann im nächsten Kapitel wieder Ich-Erzähler. Das ist durchaus legitim, wenn ihr da Wechsel habt, aber bitte nicht innerhalb eines Kapitels oder eines Absatzes. Oder ist es immer noch in einem Satz? Nee. Achtet auf die richtigen Verben. Das ist auch so ein Thema, Verben. Wenn da ein Stapel Papier auf dem Tisch ist und den will man als Mensch vom Tisch haben, dann wühlt man den nicht vom Tisch, sondern man fegt ihn vom Tisch. Oder? Habt ihr schon mal versucht, einen Stapel Papier vom Tisch zu wühlen? Das sieht sicher ganz lustig aus, aber nee. Ich meine, ihr könnt es natürlich drin lassen, weil der Lektor findet das lustig. Der macht sich sehr Spaß drauf, das anzukreiden. Der schreit dann zwar innerlich so ein bisschen auf, aber insgesamt findet er es dann doch lustig. Dann versucht, auf eure verschiedene Wortwahl zu achten. Ne? Macht den Text so lebendig wie möglich. Wenn man in einem längeren Absatz oder Passage 6-mal das Wort Taufe liest, da ist nicht nur der Leser genervt, sondern der Lektor auch. Weil man hätte es vermeiden können. Man kann da durchaus andere Varianten anbringen. Also spielt mit den Worten. Ne? Macht was drauf. Ja, jetzt bin ich schon wieder bei 12 Minuten. Das war eigentlich viel länger, als ich wollte. Ihr merkt schon, man kann viele kleine Fehler im Vorfeld vermeiden, wenn man sich genug Gedanken macht bei seinem Manuskript, wenn man sich nicht zu einfach macht. Wobei ich schon zugeben muss, es macht Sinn, seine Story in Anführungszeichen erst einmal herunterzuschreiben. Ein Rutsch vielleicht sogar. Da muss nun noch lange nicht alles perfekt sein. Dafür gibt es diese Überarbeitungszeit, die im Normalfall dreimal so lang ist, wie das eigentliche Manuskript schreiben. Und in dieser Phase kann man die ganzen Korrekturen durchnehmen. Und wenn man diese Phase durchlaufen hat, erst dann sollte man dem Lektor den Text geben. Und der wird dann immer noch genug Sachen finden. Das ist ja völlig okay. Aber dann seid ihr schon mal halbwegs safe, dass ihr sagen könnt, hier, da kann ich jetzt schon halbwegs hinterstehen, find nochmal den Rest und dann geht's los. Und dann läuft das auch. So, dann kommen wir nochmal zu einem letzten Teil und dann beenden wir diesen Podcast gleich. Also, sehen wir uns gleich wieder. So, zum Ende noch einmal ganz kurz. Würde eigentlich die Rubrik Newsflash kommen. Die spare ich mir heute einfach mal. Weil A, es ist Sonntag, so viele neue News gibt es dann meistens nicht. B, wird weiterhin alles von Corona dominiert und da habe ich keine Lust mehr drüber zu reden. Das habe ich schon so manches Mal gemacht. Dementsprechend gibt es gerade einfach nicht wirklich was Spannendes. Deswegen fasse ich einfach nur mal kurz zusammen, was sonst so in der Freizeitwelt los ist. Ich und meine Arbeitskollegen haben die letzten paar Wochen damit verbracht, über tote Mädchen lügen nicht zu reden. Weiß nicht, wer die Serie vielleicht nicht kennen sollte. Eine 4-Staffel lange Serie, ich glaube sogar Netflix Original. Ja, in der das schwierige Highschool-Leben von Schülern thematisiert wird, aber auf eine manchmal krass überzogene Weise. Themen wie Mobbing, Selbstmord, Vergewaltigung und vieles mehr wird dort behandelt. Und es ist eine sehr packende Serie, weil der Cast einfach unglaublich cool ist und es sehr fein gezeichnet ist. Also die ganze Storyline. Man fiebert mit. Man ist immer wieder schockiert. Ich kann sie nur empfehlen. Wir hatten sehr viel Spaß dabei, auch auf Arbeit darüber zu reden, uns auszutauschen, wie wir was finden und wie nicht. Ja, theoretisch müsste ich jetzt Haus des Geldes gucken, weil meine Kollegen das auch schon alles gesehen haben. Ich habe bisher nur die erste Folge gesehen und habe mich so gar nicht gepackt. Gestern war ich einfach zu kaputt, da hatte ich keine Lust mehr auf sowas Schwieriges zu gucken. Mal gucken, ob ich heute Abend weitermache, mal sehen. Vielleicht liegt es aber daran, dass mich das Thema nicht sonderlich reizt. Und dass es eine spanische Serie ist, das finde ich jetzt eigentlich irrelevant. Aber mal sehen. Aber es hat alle anderen geflasht, weil alle anderen haben es irgendwie gesehen, ich irgendwie noch nicht. Wäre nochmal ein Punkt. Tatsächlich muss ich auch immer noch die letzte Folge von Westworld schauen. Die fehlt mir nämlich auch noch. Ja, und da warten bestimmt noch ganz viele andere tolle Serien auf mich. Ich habe dir noch ein paar Empfehlungen. Wenn ihr noch irgendwelche coolen Empfehlungen habt, schreibt mir doch einfach mal bei Instagram. Würde mich freuen, mal ein paar ein bisschen neuen Input zu kriegen. Was müsste man alles so schauen? Was geht noch alles? Musikalisch gesehen kann ich noch kurz was empfehlen. Eine gute Freundin von mir wies mich darauf hin. Miley Cyrus hat ein neues Single raus. Midnight Sun, tatsächlich, sorry. Video ist sehr, sehr 80er-lastig. Ich mag aber ihre Frisur, die sie darin hat. Und es ist ein cooler Text, um das Unabhängigsein, um zu sagen, sorry, ich brauche irgendwie diesen ganzen monogamen Mitliebe, Blödsinn, bla, gar nichts, sondern ich kann mich einfach selber lieben und es reicht. Also eine sehr coole Message, die man dann wieder rüberbringt. Da kann man gespannt sein, ob es dann demnächst auch nochmal ein neues Album gibt. Ja, ansonsten gibt es musikalisch leider nicht viel mehr. Ich höre im Auto momentan wieder Harry Styles. Das geht halt irgendwie immer. Viele neue Musik habe ich irgendwie gerade gar nicht. Interessanterweise, ja, wenn ich so drüber nachdenke, war jetzt Musik in diesem Corona-Sommer nicht so nicht vordergründig. Auch wenn wir auf Arbeit oder so mal Radio an hatten, da ist jetzt kein Song, wo ich jetzt sagen würde, das ist für mich so der Sommerhit 2020. Also wenn ihr dazu Ideen habt, was der Sommer 2020 sein könnte, dann könnt ihr das auch gerne bei Insta oder so hinterlassen. Da bin ich auch mal auf eure Kommentare gespannt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, der startet ja gerade erst. Auch einen guten Start in die nächste Woche, wo es hoffentlich endlich mal wieder nicht so heiß ist. Dass wir endlich wieder mehr machen können, aktiver werden können, ohne zu schwitzen. Und in dem Sinne, denkt immer dran, ihr seid nicht alleine.